Letzte Woche ist der Bürgerkrieg in Syrien ausgebrochen. Es ist ein Konflikt, der den Nahen Osten, Europa und die Welt verändern könnte. Aber es ist auch ein Konflikt mit vielen verschiedenen Fraktionen, der für viele Menschen verwirrend ist. Lassen Sie uns in der heutigen Ausgabe von Trumpet World etwas Licht in die Sache bringen. Im September 2012 schrieb der Chefredakteur des Posaune Print Magazine, Gerald Flurry, dass Bashar Assad Syrien im Moment eng mit dem Iran verbündet ist, aber diese Prophezeiung zeigt, dass diese beiden Nationen sich bald trennen werden. Dies wird einen Dominoeffekt auf andere Nationen haben. Diese Ereignisse werden diese Welt wirklich erschüttern und den Lauf der Geschichte dramatisch verändern. Wir hatten den syrischen Bürgerkrieg. Jetzt, 12 Jahre später, könnten wir dies vor unseren Augen erleben. Was geht in Syrien vor sich? Wie hängen all diese Ereignisse mit der biblischen Prophezeiung zusammen? Mein Name ist Richard Palmer, stellvertretender leitender Redakteur der Posaune.de. Bei mir ist Mihailo Cekic, unser wichtigster Nahost-Experte. Er wird uns helfen zu verstehen, was hier vor sich geht. Wir wollen die Sache so einfach wie möglich machen. Letzte Woche haben wir in unserer Freitagssendung ziemlich schnell über die neuesten Entwicklungen im Nahen Osten und in Syrien berichtet. Aber was ist das große Ganze hier? Was geschieht hier? Beginnen wir also mit dem Hauptakteur, dem syrischen Präsidenten Bashar al-Assad. Wer ist er? Was ist sein Hintergrund?
Nun, er ist seit dem Jahr 2000 Präsident von Syrien, Zitat Ende. Im Moment ist er eher ein König, denn er hat das Erbe seines Vaters, Hafez al-Assad, angetreten, der seit 1971 an der Spitze Syriens stand. Bis dahin hat er Syrien im Wesentlichen über den Apparat der arabischen sozialistischen BAAT-Partei geführt, die, laienhaft ausgedrückt, im Grunde als sozialistische revolutionäre Partei in Syrien begann, um den ausländischen Einfluss loszuwerden und den arabischen Nationalismus zu unterstützen. Aber inzwischen hat sie im Grunde keinen ideologischen Antrieb mehr. Sie ist nur noch ein Instrument zur Kontrolle des Assad-Regimes. Als Bashar Assad an die Macht kam, hofften viele Menschen, dass er etwas gemäßigter sein würde als etwa sein Vater. Syrien hat den Ruf, ein Hauptsponsor des Terrorismus zu sein, und zwar weltweit, noch bevor der Dschihadismus und der Islamismus Einzug hielten. Bis heute ist Syrien eines der wenigen Länder, die immer noch auf der Liste der US-Sponsoren des Terrorismus stehen. Er wurde ursprünglich in Großbritannien ausgebildet.
Ist das die London School of Economics?
Ich glaube, er wollte eigentlich Optometrist oder etwas in der Art werden. Dort hat er auch seine Frau kennengelernt. Sie stammt aus einer syrischen Familie, ist aber gebürtige Britin. Und so hofften viele, dass er Syrien moderieren würde, als er hierher kam. Und um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass die syrischen Streitkräfte und der syrische Geheimdienst seit seinem Amtsantritt so stark von außen beeinflusst wurden wie bei seinem Vater. Es gab sogar Gerüchte, dass er möglicherweise sogar in der Lage gewesen wäre, ein Friedensabkommen mit Israel zu schließen, und zwar lange vor dem Bürgerkrieg, aber das endete natürlich 2011. Seitdem sind die Ereignisse mit dem arabischen Strang, mit dem syrischen Bürgerkrieg, außer Kontrolle geraten. Er hat chemische Waffen gegen sein eigenes Volk eingesetzt. Und auch ohne das hat die Reaktion der syrischen Regierung auf Rebellen und Demonstranten, Zivilisten, gleichermaßen, gezeigt, dass er in gewisser Weise ein Herrscher mit eiserner Faust ist, weil er chemische Waffen lagert und bereit ist, sie einzusetzen. Man kann ihn fast mit dem der arabischen Welt vergleichen. Nordkorea ist so etwas wie ein Paria-Staat, der selbst unter einigen anderen autoritären Regierungen nicht wirklich viele Freunde hat. Aber deshalb, wegen seiner prekären Lage, musste er sich auf ein paar andere widerwärtige Regime verlassen, wie zum Beispiel Nordkorea. Nordkoreanische Truppen trainieren in Syrien und einige andere Akteure, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen werden.
In gewisser Weise handelt es sich um die üblichen starken Männer des Nahen Ostens. Man denke an Saddam Hussein, Oberst Gaddafi, diese Art von Individuen, mit der Ausnahme, dass seine Frau an der London School of Economics studiert hat, wie ich gerade überprüft habe. Schauen Sie sich seine Frau an, die gebürtige Britin, ihn, seine Bildung. Die Leute dachten, dass er ein aufgeklärterer Despot sein würde, was aber nicht der Fall war. Ich denke, der andere absolut entscheidende Teil seines Hintergrunds ist, dass er ein Alawit ist, eine Art Zweig des schiitischen Islam. Ich meine, das ist eine grobe Vereinfachung, aber ich denke, heute ist ein Tag, an dem man die Dinge etwas zu sehr vereinfachen sollte. Das verschafft ihm eine Verbindung zum Iran, dem großen schiitischen Schutzherrn im Nahen Osten. Es gibt Unterschiede, religiöse Unterschiede zwischen den Alawiten und dem iranischen schiitischen Islam. Aber diese Verbindung ist wichtig. Und es bedeutet auch, dass es nicht nur um eine politische Partei geht. Und wie Sie schon sagten, ist diese politische Partei ziemlich irrelevant. Es geht nicht um eine politische Ideologie. Aber er ist, sagen wir, ein Führer eines Stammes, ein Führer einer Fraktion innerhalb Syriens.
Nun, das passt eigentlich ganz gut zu seiner politischen Partei im Allgemeinen. Denn damit hat er einen Fuß in der islamischen Welt und einen Fuß außerhalb Syriens. Viele arabische Staaten wurden seit ihrer Unabhängigkeit von den Kolonialmächten, in diesem Fall den Franzosen, auf der Landkarte eingezeichnet. Daher gibt es keinen allzu großen Zusammenhalt zwischen ihren Bevölkerungen. Die Aluiten sind, wie Sie bereits erwähnt haben, ein Ableger des schiitischen Islams, obwohl die meisten Muslime sie nicht einmal mehr als Muslime betrachten. Sie trinken zum Beispiel Alkohol, was normalerweise im Islam sehr, sehr tabu ist. Und der Iran hat seinerseits versucht, sich Syrien anzunähern. Ursprünglich waren sie Verbündete, weil sie beide gegen den Irak von Saddam Hussein, den Feind, waren und mein Feind ist mein Freund. Die schiitische Verbindung war nur ein kleiner Vorwand, um das fortzusetzen. Und der Iran betrachtet die Alawiten als normal oder zumindest als Teil der schiitischen Einflusssphäre, auch wenn sie in so vielen verschiedenen Doktrinen nicht übereinstimmen. Aber es ist wichtig, sich klarzumachen, dass Assad und sein Regime zwar seit Jahrzehnten den Terrorismus sponsern, dass sie Verbindungen zum Iran und zu einer Reihe anderer Gruppen haben, dass sie aber selbst keine Islamisten sind. Ihre Ideologie war, wie ich bereits sagte, ursprünglich im Sozialismus verwurzelt. Und wenn Sie sich das heute ansehen könnten, und wie Sie wissen, tragen die Frauen in Syrien im Allgemeinen kein Kopftuch. Frau Assad trägt kein Kopftuch, wenn sie im Fernsehen auftritt. Wenn Assad seine Verbündeten wie die Iraner oder die Hisbollah besucht, ist er in der Regel die einzige Person in Anzug und Krawatte, während alle anderen um ihn herum schwarze Gewänder und Turbane tragen. Seine Regierung ist also eine sehr, sehr säkulare Regierung, auch wenn er sich mit einigen anderen religiösen Fanatikern anfreunden muss.
Richtig, er ist ein Saddam Hussein oder Oberst Gaddafi.
Ja.
Kein Ayatollah Khomeini. Und Ihre Bemerkung, dass Syrien kein zusammenhängender Staat ist, ist kritisch und vielleicht, okay, vielleicht ist das ein bisschen hochtrabend formuliert. Der zusammenhängende Libanon ist das klassische Beispiel dafür, wo Großbritannien und Frankreich vor etwa 100 Jahren daherkamen und Linien auf die Landkarte zeichneten. Und diese Linien auf der Landkarte haben nichts damit zu tun, dass es seit langem bestehende Gemeinschaften gibt, die sich als ein Ganzes und als Teil einer Nation fühlen. Schauen Sie sich zum Beispiel Europa an und Sie haben Frankreich, wo alle Französisch sprechen. Sie sind sich alle einig, dass Sie zur französischen Nation gehören? In der französischen Politik gibt es im Moment viele Meinungsverschiedenheiten, aber Sie sind sich alle einig und schätzen das. Egal wie sehr Sie sich streiten, ob diese Person ein Sozialist ist und ich ein Konservativer oder ob diese Person aus der Provence kommt und ich in Calais lebe. Sie sind sich alle einig, dass wir die Tatsache, dass wir Franzosen sind, gemeinsam haben und das ist wichtig. Und deshalb sind wir bereit, einige gemeinsame Opfer zu bringen. Und wir mögen uns streiten und wir mögen unterschiedlicher Meinung sein, aber dieses Gefühl hält diese Argumente und diese Meinungsverschiedenheiten in Grenzen. Das ist nicht der Fall. Das klassische Beispiel ist der Libanon, wo es für die Menschen viel wichtiger ist, dass sie Christen oder schiitische Muslime sind oder zu diesem Stamm oder dieser Gemeinschaft gehören, als dass sie Libanesen sind. Und die Tatsache, dass sie Libanesen sind, ist fast etwas, das ihnen von Außenstehenden aufgezwungen wird, sodass sie sich nicht um Syrien scheren. Wissen Sie, die Bibel spricht über Syrien. Ich glaube, das erweckt bei uns den Eindruck, dass es sich eher um einen alten, gut gegründeten Staat handelt, dass es tatsächlich so etwas wie Ägypten ist, obwohl das nicht wirklich der Fall ist. Und es ist wie in vielen anderen Ländern des Nahen Ostens, wo eine Gruppe verschiedener Stämme durch die Grenzen auf der Landkarte zusammengedrängt und von einem starken Mann an der Macht zusammengehalten wird und sie nichts miteinander zu tun haben. Ich meine, sie haben das im Irak gesehen, wo sie ein geteiltes Land haben. Sie werden alle durch die Tatsache zusammengehalten, dass sie einen starken Mann, Saddam Hussein, haben, der über sie herrscht. Sie sehen das in Libyen, wo es all diese verschiedenen Gruppen gibt, die durch die Tatsache, dass sie einen starken Mann haben, zusammengedrängt werden. In Syrien sind die Alawiten eine Minderheit. Sie dominieren gewissermaßen. Sie haben alle Spitzenpositionen inne, weil sie das Sagen haben und alles andere. Sie mögen die Alawiten nicht nur nicht, sie sind auch nicht besonders scharf darauf, Teil Syriens zu sein. Es gibt eine Menge anderer Identitäten, die für sie viel wichtiger sind als die syrische. Und noch einmal, Syrien, die Tatsache, dass sie Syrer sind, ist etwas, das ihnen von außen auferlegt wird. Und sogar der Islamische Staat, wie wir noch sehen werden. Aber sie waren riesig. Ich denke, jeder weiß, dass sie im syrischen Bürgerkrieg eine große Rolle gespielt haben. Sie gründen sich auf eine aktive Ablehnung dieser Tatsache. Und das ist wichtig, um zu verstehen, warum die Menschen Assad nicht mögen. Er ist ein Diktator und wird sehr stark als Diktator eines rivalisierenden Stammes, einer rivalisierenden Gemeinschaft angesehen. Aber es erklärt auch, warum diese verschiedenen Stämme so sehr miteinander streiten. Sie kämpfen nicht unbedingt für ein freies Syrien oder gar für eine einheitliche Vision von Syrien oder überhaupt eine Vision von Syrien. Sie kämpfen für parteipolitische Interessen und die Idee von Syrien als Ganzes interessiert sie nicht wirklich.
Nun, der eigentliche Name Syrien selbst ist ein soziales Konstrukt. Er geht auf das Seleukidenreich zurück, einen der Nachfolger des Reiches von Alexander dem Großen, das vom Mittelmeer bis zur Grenze zu Indien alles kontrollierte, einschließlich des ehemaligen Assyrien. Und das wurde schließlich auf das ganze Land übertragen. Schließlich verloren die Seleukiden ihr gesamtes Territorium bis auf dieses kleine Stück am Mittelmeer, aber der Name blieb bestehen, auch als die Römer kamen. Wenn wir also von Syrien sprechen, bezieht sich das eigentlich auf Assyrien, das nicht einmal das Kernland ist. Die Assyrer, die immer noch in der Region leben und sich selbst als Assyrer bezeichnen, befinden sich nicht einmal mehr in Syrien. Man könnte also sagen, dass es sich um einen falschen Namen für das Gebiet handelt.
Ja, so wie antike Historiker nicht von Syrien sprechen, sondern von Aram oder Aram-Damaskus oder Aram-Syrien. Es gibt kein altes Syrien, so wie es auch kein altes Ägypten gibt, das eine lange Geschichte als politische Gemeinschaft hat. Assad, ein böser Diktator, regiert also, um es mal stark vereinfacht auszudrücken, ein Land, das aus einem Haufen verschiedener Fraktionen besteht, die sich nicht leiden können und zu einem einzigen Staat zusammengezwungen werden. Er regiert seit 2000, sein Vater regierte schon vor ihm. Er scheint also ziemlich stabil zu sein, auch wenn es viele Leute gibt, die ihn nicht mögen. Warum ist das Rad für sein Regime ins Rollen gekommen?
Nun, das kritische Jahr war, wie ich bereits erwähnt habe, 2011. Damals zündete sich ein Obstverkäufer in Tunesien selbst an, um gegen den Machthaber zu protestieren. Und das hat sich im Internet verbreitet. Viele Menschen in vielen verschiedenen arabischen Ländern sahen das und sagten, ja, wir fühlen genau das, was dieser Mann fühlt. Wir werden mit eiserner Faust von einem Despoten regiert, den wir nicht mögen. Warum müssen wir uns das gefallen lassen? Und das hat überall Proteste und revolutionäre Bewegungen ausgelöst. In Libyen, Ägypten, am Persischen Golf und in Syrien. Viele dieser Länder waren lange Zeit von Diktatoren regiert worden und in vielen dieser Länder, wie zum Beispiel Ägypten, ist die Regierung ziemlich schnell zusammengebrochen. Auch in Libyen wurde auf Druck von außen, zum Beispiel aus den USA, hart durchgegriffen. In Syrien beschloss Assad, so hart wie möglich durchzugreifen, und er setzte seine Armee ein, um viele Proteste niederzuschlagen. Und viele dieser Menschen organisierten sich neu und sagten, wenn er nicht nachgibt, wenn er uns nicht seine Freiheit gibt, dann nehmen wir uns unsere Freiheit von ihm. Und Syrien geriet außer Kontrolle. Und wenn wir uns Syrien heute ansehen, dann ist es ein kleines Gebiet, aber es hat nicht lange gedauert, bis diese verschiedenen Gruppen es erobert haben.
Der arabische Frühling bricht also aus. Das gibt den Rebellengruppen das vielleicht Gefährlichste, was sie aus der Sicht Assads bekommen können. Und das ist Hoffnung. Sie sehen, wie all diese anderen Länder ihre Machthaber stürzen. Sie denken, wir könnten es tun, wir könnten die Nächsten sein. Das kommt an. Das löst eine Rebellion unter all diesen verschiedenen Gruppen aus. Offensichtlich gibt es viele verschiedene Fraktionen. Wer sind also die wichtigsten Gruppen, die Assad loswerden wollen?
Nun, eine der größten Gruppen war damals und ist heute die sogenannte Al-Nusra-Front. Heute nennen sie sich Hayya Tahrir al-Sham oder HTS. Und so werde ich sie von nun an bezeichnen. Nur um die Dinge einfach zu halten. Sie sind mehr oder weniger eine Tochtergesellschaft von Al-Qaida.
Um also auf das große Ganze zurückzukommen, eine Fraktion, die Assad loswerden will, sind sunnitische Muslime.
Sunnitische Muslime, ja.
Es gibt hier ein breites Spektrum von, sagen wir, Extremismus unterschiedlicher Positionen. Die große Spaltung im Islam besteht zwischen schiitischen und sunnitischen Muslimen in der Frage, wer der Nachfolger von Mohammed sein soll. Und eine Menge anderer Dinge gehen damit einher. Auch die Art und Weise, wie die Nachfolge geregelt wird, die Art und Weise, wie die Regierung geführt wird und ähnliche Dinge. Aber das ist die große Unstimmigkeit. Es gibt also viele Sunniten, denen es nicht gefällt, von Alawiten regiert zu werden. Und wie Sie schon sagten, betrachten Sie die Alawiten nicht einmal als Muslime. Und die motiviertesten Sunniten werden auch die extremsten sein. Und diese Extremisten werden eher zu terroristischen Gruppen. Und natürlich haben wir es mit einer Reihe von verschiedenen Fraktionen von Terrorgruppen zu tun, denn viele von ihnen werden sich voneinander abspalten. Aber die sunnitischen Extremisten wären ein Block, der Assad und Al-Qaida loswerden will. Und dann Ableger von Al-Qaida. Das war also die Al-Qaida im Irak, was sie dann auch war. Sie wurde zu Al-Qaida und Al-Sham, aus der dann der Islamische Staat wurde. Das waren Gruppen, die sich von Al-Qaida abspalteten, aber es waren sunnitische Terrorgruppen, die ihn loswerden wollten. Jetzt wurde der Islamische Staat massiv. Sie erregten die Aufmerksamkeit, weil sie die schockierendsten und grausamsten Anschläge im syrischen Bürgerkrieg verübten, zumindest was die Terroranschläge angeht. Auch von Bashar al-Assad ging viel Schockierendes und Grausames aus. Sie wissen schon, die Vergasung von Zivilisten, damit sie aus dem Krieg herauskommen. Und diese Art von Nachrichten in Syrien sind größtenteils alt. Ich glaube, es gibt viele in den Gefängnissen. Sie sind kein besonders wichtiger Akteur bei diesem jüngsten Ausbruch der Rebellion. Die ganze Welt hat sich über den Islamischen Staat empört. Der Islamische Staat wurde auch zu einem bequemen Vorwand für externe Mächte, sich einzumischen. Wir werden gleich auf die externen Mächte eingehen. Sie sind also größtenteils Geschichte. Diese neue Gruppe HTS ist der jüngste Ableger von Al-Qaida. Und sie sind eine Gruppe, die weiß, dass Al-Qaida als Ableger von Al-Qaida nicht gut für das Branding ist, nicht gut für die Unterstützung von außen. Die Anführer distanzieren sich öffentlich von Al-Qaida. Aber natürlich fragen sich viele Menschen, wie viel davon PR ist und wie viel davon echt ist.
Nun, eigentlich würde ich sagen, dass es sich nicht unbedingt um eine neue Gruppe handelt. Sie waren eigentlich zur gleichen Zeit aktiv, als Assad versuchte, den Islamischen Staat zu zerschlagen. Und wie gesagt, sie waren wahrscheinlich die größte Bedrohung für seine Herrschaft. Al-Nusra oder HTS, sie waren es auch, die den Druck aus dem Norden erhöht haben. Und wie Sie schon sagten, sind beide sunnitische Islamisten. Beide lehnen die Legitimität des Assad-Staates ab, aber sie haben zwei sehr, sehr unterschiedliche Ansätze. Wie Sie oder Ihre Vision für die Zukunft, ISIS oder der Islamische Staat. Im Grunde genommen ist jeder, der nicht auf unserer Seite ist, ein Ungläubiger. Wir stellen uns auf die Seite von niemandem. Wir lehnen jede Opposition von anderen ab. Und das hat sich als ihr Verhängnis erwiesen. Und obwohl die HTs auf ihrer Seite waren, glaube ich, dass sie viel daraus gelernt haben. Nämlich, dass wir, wenn wir Assad stürzen wollen, wenn wir etwas erreichen wollen, unsere Position mäßigen müssen. Zumindest oberflächlich gesehen. Ein wenig. So könnten wir b. einige Unterstützer von außen gewinnen. Und wie es scheint, haben sie genau das getan. Und es sieht so aus, als wären sie damit ziemlich erfolgreich gewesen. In den letzten Jahren herrschte im Bürgerkrieg seit 2020 ein Waffenstillstand. Wenn Sie sich heute die Karten ansehen, sehen Sie in der Regel dieselben Gruppen in denselben Gebieten, ohne dass sich viel verändert hat. In den letzten Jahren haben sie die Provinz Idlib kontrolliert, einschließlich der Stadt Idlib, die im Nordwesten liegt, nicht ganz an der Mittelmeerküste, aber südlich der Türkei, südlich von Antakya. der Stadt, die letztes Jahr von einem Erdbeben heimgesucht wurde. Sie hatten außerhalb dieser Stadt in Syrien nicht wirklich viel Einfluss, aber sie waren gut bewaffnet und konnten sich eine Zeit lang in diesem Gebiet halten. Und die längste Zeit hat Assad nicht allzu viele ernsthafte Gelegenheiten ergriffen, um sie loszuwerden. Im Vorfeld dieses Angriffs gab es einige Scharmützel zwischen Assads Streitkräften und ihnen in kleineren Stellungen, bei denen auch einige Kinder getötet wurden. Ich glaube, es war eine Schule oder etwas in der Art, bei der viele Kinder durch die Hand von Assad starben, was nach Ansicht einiger Leute zu dem geführt hat, was jetzt passiert. Aber im Großen und Ganzen haben sie sich gut gehalten.
Die sunnitischen Muslime, darunter verschiedene Fraktionen, sind also eine Gruppe, die dafür kämpft, Assad loszuwerden.
Nun, die wichtigste Gruppe, insbesondere was die Unterstützung der USA betrifft, sind die Kurden. Man hört viele verschiedene Namen für sie, wie sie sich selbst nennen oder gegen wen sie kämpfen, wie die syrische demokratische Armee oder Rojava, wir nennen sie der Einfachheit halber wieder Kurden. Sie sind keine Araber, sie sind Muslime, sie sind sunnitische Muslime. Aber sie identifizieren sich in erster Linie damit, Kurden zu sein. Ihre Sprache ist eigentlich näher am Persischen als am Arabischen. Es ist nicht einmal eine semitische Sprache. Und das ist im Grunde genommen seit fast 100 Jahren der immer wiederkehrende Krisenherd in diesem Teil des Nahen Ostens. Nun eine kleine Geschichtsstunde. Sie gehen zurück bis zum Ersten Weltkrieg, der Türken. Das Osmanische Reich kontrollierte dieses ganze Gebiet. Die Briten wussten, dass sie, um die Türken zu besiegen, sich mit einigen der von ihnen beherrschten Völker anfreunden mussten. Und sie versprachen dem kurdischen Volk einen Staat.
Ja, Winston Churchill war ziemlich sauer, dass das nie passiert ist.
Stattdessen wurde das kurdische Gebiet in drei verschiedene Gebiete in Syrien und im Irak aufgeteilt. Und einige kamen auch in die Türkei. Und es gibt auch Kurden, die im Iran leben.
Und wenn Sie sich die Karte ansehen, dann gibt es ein Ganzes. Ein Kurdistan. Die Ironie dabei ist, dass wir über falsche politische Einheiten sprechen und dass Syrien kein echtes Land ist, weil niemand wirklich Syrer sein will. Sie könnten ganz einfach ein Kurdistan auf die Landkarte setzen und eine Bevölkerung haben, die alle Teil Kurdistans sein wollen und bereit wären, für Kurdistan zu opfern. Und es wäre tatsächlich ein sehr pro-amerikanisches Land mitten im Nahen Osten.
Israelis können Kurdistan im Irak besuchen, weil die Kurden die Grenzen kontrollieren. Wenn sie versuchen würden, den Irak selbst zu besuchen, würde das nie passieren. Aber die Kurden lassen sie rein.
Die Kurden werden immer vor den Bus gestoßen. Dabei sind sie immer so bereit, den Vereinigten Staaten zu helfen. Die Vereinigten Staaten haben ihnen auch viel geholfen. Die Vereinigten Staaten haben sie in gewisser Weise vor Saddam Hussein gerettet. Ich meine, es gab auch viele Zeiten, in denen die Vereinigten Staaten untätig waren und nicht viel getan haben. Aber ich habe vor Jahren einen Artikel eines Journalisten gelesen, der über eine Reise durch Kurdistan berichtete. Er erzählte, wie er im Nordirak einen McDonald's fand. Und er sagte: "Nun, das ist seltsam. Ich weiß, dass es im Irak keine McDonald's gibt." Und dann geht er dorthin und alles ist ein bisschen daneben. Zum Beispiel ist die Schrift auf der Speisekarte falsch. Der Sinn von McDonald's ist ja gerade, dass es standardisiert ist. Egal, wo Sie hingehen, Sie bekommen immer die gleiche Erfahrung. Und er erkennt, dass dies ein falscher McDonald's ist. Die Kurden lieben Amerika so sehr, wollen so sehr wie Amerika sein, dass sie ihr eigenes McDonald's-Restaurant bauen, damit sie wie Amerika sein können. Und das gibt ihnen einen guten Eindruck davon, wer einige dieser Menschen sind. So wie es bei den sunnitischen Muslimen eine ganze Reihe unterschiedlicher Spektren gibt, so gibt es auch bei den Kurden eine Reihe unterschiedlicher Spektren und sogar einige Gruppen, die extremer sind als andere und so weiter. Aber im Großen und Ganzen gibt ihnen das ein gutes Bild davon, wer diese Menschen sind. Und sie wünschen sich sehr viel. Sie würden gerne ihren eigenen Staat haben. Und der große erschwerende Faktor, auf den wir noch zu sprechen kommen werden, wenn wir die externen Mächte einbeziehen, ist, dass sie, wenn sie in Syrien ein Kurdistan errichten, auch einen Teil des Irak als Teil dieses Kurdistans haben wollen. Sie werden wollen, dass ein Teil der Türkei ebenfalls Teil dieses Kurdistans wird. Möglicherweise wollen sie auch einen Teil des Irans als Teil dieses Kurdistans. Das bedeutet, dass jedes Land, in dem es eine kurdische Minderheit gibt, sich vehement gegen die Gründung eines kurdischen Staates wehrt und generell gegen die Kurden ist. Das ist einer der Hauptgründe, warum sie nach dem Sturz von Saddam Hussein keinen kurdischen Staat bekommen haben. Amerika brauchte die Hilfe der Türkei, um sich im Irak zu engagieren. Wenn sie einen kurdischen Staat errichteten, würden sie die Hilfe der Türkei verlieren. Das war also immer das Kalkül. Das ist der Grund, warum die Kurden immer zum Zug kommen. Sie werden den Wölfen zum Fraß vorgeworfen. Wir haben also sunnitische Muslime und wir haben die Kurden.
Und um genau zu sein, sind sie auch im Nordwesten des Landes vertreten. Sie kontrollieren ein großes Gebiet und sind größtenteils mit dem Status quo zufrieden, weil Assad sie in Ruhe lässt, weil sie nicht viel dagegen tun können. Aber sie sind wahrscheinlich das am zweitstärksten organisierte Militär in der Region nach Assad.
Und das ist es. Sie haben die Peschmerga, diejenigen, die den Tod suchen, aber auch verschiedene andere militante Gruppen, Rebellengruppen. Einige aktiv in der Türkei, einige aktiv in Syrien, die alle irgendwie zu diesem kurdischen Dach gehören. Also wer? Gibt es noch andere interne Gruppierungen, die wir kennen sollten?
Es gibt eine kleine Gruppe von Syrern, die mit den Vereinigten Staaten verbündet sind und die von den USA im Süden unterstützt werden. Sie kommen wahrscheinlich einer Gruppe am nächsten, die tatsächlich ein demokratisches Syrien will. Und sie sind wahrscheinlich auch die Gruppe, die am wenigsten Macht hat. Der einzige Grund für ihre Existenz ist die Tatsache, dass die USA einen Teil des Südens Syriens besetzt halten, aber das gibt den USA einen Vorwand, dort zu sein, was meiner Meinung nach ein stabilisierender Faktor ist. Wenn Amerika nicht da wäre, gäbe es viel mehr Massaker. Die letzte Gruppe, die ich erwähnen möchte, ist die syrische Nationale Armee. Sie ist nicht die Armee der syrischen Regierung in Damaskus, sondern behauptet, die rechtmäßige Opposition gegen Assad zu sein, ist aber in Wirklichkeit ein Sammelsurium verschiedener Milizen, die eigentlich nur eines gemeinsam haben. Sie werden alle von der Türkei gesponsert und sind alle an der nördlichen Grenze zwischen Syrien und der Türkei konzentriert. Und es gibt einige Überschneidungen zwischen dem, was sie kontrollieren, und dem, was die HTS kontrolliert. Und wie die jüngsten Ereignisse der letzten Woche zeigen, gibt es bis zu einem gewissen Grad eine Annäherung zwischen den beiden Gruppen, in dem Sinne, dass beide Assad nicht mögen und beide sunnitisch sind.
Ja, sie sind beide sunnitische Moslems, aber sie haben unterschiedliche Schirmherren.
Nun, auch hier ist es ein ziemlicher Mischmasch. Ja, nicht alle von ihnen sind notwendigerweise Islamisten. Ich denke, sie sind wahrscheinlich die Besten, man könnte sagen, in dem Sinne, dass sie das sind, was wir in der arabischen Welt gesehen haben. Wie starke Männer und schurkische Generäle wie Khalifa Haftar in Libyen oder einige dieser anderen Typen. Im Grunde sind sie es. Sie folgen den Männern mit der Macht, sie folgen den Männern mit den Waffen und sie wollen im Grunde Assad ohne Assad sein.
Und wofür kämpfen sie? Kämpfen sie so, wie die Kurden für einen unabhängigen kurdischen Staat kämpfen? Das wäre es, was sie wollen. Die Sunniten und die extremeren Sunniten kämpfen vielleicht so, wie ISIS für die Gründung eines islamischen Kalifats gekämpft hat. Einige innerhalb dieses Blocks würden diesen Kampf als Teil eines globalen Dschihad sehen. Sie haben erwähnt, dass es eine Minderheit gibt, die für die Errichtung eines freien und demokratischen Syriens kämpft. Wie würde Syrien aussehen, wenn diese von der Türkei unterstützten Gruppen ihren Willen bekämen?
Es würde wahrscheinlich nicht viel anders aussehen als das, was Assad im Moment tut. Aber es wären andere Leute an der Spitze, nicht die Alawiten, und es wäre wahrscheinlich viel weniger hart in dem Sinne, dass man bereit wäre, chemische Waffen gegen das eigene Volk einzusetzen. Sie würde die Hisbollah und einige dieser iranischen Gruppen einbeziehen. Und vor allem, und das ist der Grund, warum die Türkei an ihnen interessiert ist, sind sie wahrscheinlich die größten Gegner der kurdischen Unabhängigkeit, weshalb sie, wann immer etwas mit der Türkei und den Kurden passiert, diese Gruppen benutzen, um gegen die Kurden vorzugehen.
Ich möchte mich jetzt noch nicht zu sehr mit den äußeren Mächten befassen, aber wenn diese Leute die Macht übernehmen würden, wäre Syrien dann ein türkischer Marionettenstaat oder ist das eine Übertreibung der Beziehungen zur Türkei?
Im Grunde genommen haben sie keine anderen ausländischen Unterstützer und ich bezweifle sehr, dass die internationale Gemeinschaft sie so schnell unterstützen würde, wenn sich der Staub legen würde und die syrische Nationalarmee würde ihrerseits die Hand kennen, die sie füttert. Man könnte sie also sehr wohl als türkischen Marionettenstaat bezeichnen. Ich weiß nicht, warum ich immer wieder auf Libyen zurückkomme, aber in Libyen ist die international anerkannte Regierung in jeder Hinsicht ein türkischer Stellvertreter. Und die Türkei würde wahrscheinlich wollen, dass mit diesen Jungs etwas Ähnliches passiert.
Ich denke, dass es hilfreich ist, auf Libyen zurückzukommen, weil es sich um ein Land mit verschiedenen Völkern und sehr unterschiedlichen Zielen und Ideen handelt. Libyen ist gespalten zwischen Ost und West, zusammengehalten von einem starken Mann. Wenn sie den starken Mann erschießen, fällt alles auseinander. Oder im Fall von Syrien wird der starke Mann, der Strongman, geschwächt. Aber ich denke, Sie sehen schon, warum das alles etwas verwirrend ist. Denn sagen wir, die Kurden und die von der Türkei unterstützten Gruppen sind in vielerlei Hinsicht Verbündete. Das bringt sie auf dieselbe Seite. Aber auf der anderen Seite sind die kurdische Unabhängigkeit und der kurdische Staat absolute Feinde. Und das steigert sich um das Zehnfache, wenn sie anfangen, die internationale Ebene einzubeziehen.
Und es hilft auch nicht, dass alle diese Gruppen zeigen wollen, dass sie die legitime Regierung Syriens sind. Also nennen sie sich alle die syrische nationale Armee oder die syrischen demokratischen Kräfte oder was auch immer. Und es ist leicht, sich in diesen Namen zu verlieren. Aber wie Sie schon sagten, liegt Syrien für die internationalen Mächte offensichtlich in einer sehr, sehr strategischen Lage. Es verbindet im Grunde den Rest des Nahen Ostens mit der Türkei, um nach Europa zu gelangen. Es hat Häfen am Mittelmeer. Es ist mit dem Euphrat verbunden, der in den Irak fließt, und mit dem Islamischen Staat, dessen Idee, dass wir keine Freunde haben und uns schnell ausbreiten werden, aufblüht. Das gab, wie Sie sagten, vielen Ländern einen Vorwand, um in Syrien einzumarschieren und die Länder aus der Sicht von Assad zu stürzen.
Richtig, ja. Lassen Sie uns mit ihm beginnen. Wer will, dass er an der Macht bleibt?
Einer der wichtigsten ist wohl der Iran. Auch sie haben ideologisch nicht viel mit der syrischen Regierung gemein. Es handelt sich in Syrien um eine sehr säkulare Regierung, die der Iran normalerweise zu verdrängen versucht. Aber in diesem Fall hatten sie Saddam Hussein, der Jahrzehnte zurückliegt. Das hat beide wütend gemacht. Sie dachten, der Feind und mein Feind ist mein Freund. Und so kamen sie zusammen. Und als der Islamische Staat dann wirklich an seine Grenzen stieß und Syrien merkte, dass es nicht viele Leute hatte, die es verteidigen konnten, rief es den großen Bruder und Teheran an, um es zu befreien. Deshalb ist das Korps der Islamischen Revolutionsgarden im Iran so stark vertreten, deshalb reisen syrische und iranische Beamte ständig hin und her, um sich gegenseitig zu besuchen. Deshalb ist der Iran eines der wenigen Länder, die noch bereit sind, in Syrien Geschäfte zu machen.
Der syrische Bürgerkrieg hat also dazu geführt, dass der Iran seinen Einfluss in Syrien vergrößert hat, weil Assad nicht wirklich auf eigenen Füßen stehen konnte. Er brauchte diese iranischen Unterstützer wirklich sehr stark.
Und nicht nur der Iran. Aber wenn Sie den Iran auf Ihrer Seite haben, bedeutet das natürlich auch, dass Sie alle Stellvertreter des Iran auf Ihrer Seite haben. Und im Fall von Syrien bedeutete das, die Hisbollah und den Libanon mit ins Boot zu holen. Offensichtlich ist die Hisbollah in letzter Zeit häufig in den Nachrichten. Und der Hauptfeind der Hisbollah ist Israel. Aber wenn Sie 10 Jahre zurückgehen, dann hat die Hisbollah in Syrien mehr Kämpfe für Assads Truppen geführt, wenn Sie so wollen. Und eigentlich waren sie sogar gegen Israel. Also, und sie sind einer der Gründe dafür, dass Assad in den Augen vieler Menschen an der Macht bleiben konnte, was wiederum die Spaltung zwischen Sunniten und Schiiten im Iran weiter vorantreibt. Ich meine, innerhalb Syriens. Ein weiterer großer Akteur und wohl der wichtigste Unterstützer Syriens ist Russland.
Das kommt ein bisschen aus der Luft gegriffen. Die iranische Verbindung. Ja, die sind anders. Das macht aber durchaus Sinn. Russland kommt ins Spiel. Warum interessiert Sie das?
Nun, Sie müssen bedenken, dass Assad zumindest auf dem Papier eine sozialistische Regierung führt und dass sie ihre sozialistische Revolution im Kalten Krieg hatten. Und wer war der große Förderer des Sozialismus im Kalten Krieg? Die Sowjetunion, die sie hatte, die sie war.
Sie knüpfte alle möglichen Verbindungen zu vielen verschiedenen Gruppen im Nahen Osten, insbesondere zu panarabischen Gruppen. Ja, das macht historisch gesehen Sinn und...
Es geht sogar so weit, dass sogar Russlands einziger Marinestützpunkt im Mittelmeer, Tartus, über den viel berichtet wird, was wird Russland damit machen? Das geht bis in die Sowjetzeit zurück. Es handelt sich also um eine langjährige Beziehung zu Russland, seit der Kommunismus offensichtlich zusammengebrochen ist. Aber Russland unterhält immer noch Beziehungen zu ihnen. Ich meine... Das hat sie nicht davon abgehalten, zum Beispiel mit Kuba befreundet zu sein. Und was Syrien betrifft, so ist es interessanterweise so, dass zumindest vor dem Bürgerkrieg mit den Flüchtlingen und all dem, wer weiß, wie es jetzt ist. Aber in Syrien lebten über 2 Millionen Christen, die größtenteils dem sogenannten Patriarchat von Antiochien angehörten. In Wirklichkeit handelt es sich aber um die syrisch-orthodoxe Kirche, die enge Beziehungen zur russisch-orthodoxen Kirche unterhält. Auf diese Weise gibt es sogar eine religiöse Verbindung zwischen Syrien und Russland. Und Assad weiß, dass, wenn er den orthodoxen Christen etwas Gutes tut, dies Russland erfreuen wird. Wie die Alawiten sind sie also auch in Syrien eine sehr beliebte Minderheit. Und zwar so sehr, dass der syrische Patriarch mehr oder weniger ein Sprachrohr der Regierung ist. So wie der russische Patriarch in der russischen Gesellschaft.
Diese religiöse Verbindung war mir gar nicht bekannt, aber sie ist wichtig. Dann ist dieser Marinestützpunkt entscheidend. Für Russland ist die Position der russischen Marine wirklich schlecht. Sie wollen unbedingt einen Warmwasserhafen. Sie haben Häfen am Schwarzen Meer, sie haben die Krim erobert, aber um irgendwo anders auf der Welt hinzukommen, müssen sie durch den Bosporus segeln, sie müssen durch diese Reihe von Seetoren segeln, die die Türkei kontrolliert und die die Türkei in Notzeiten sehr leicht für die russische Schifffahrt schließen kann. Und die Türkei ist Teil der NATO. Ein anderer Ort, an dem Russland eine Flotte haben könnte, wäre die Ostsee, die weit vom Mittelmeer entfernt ist. Und Deutschland, Dänemark, Schweden, wie alle diese NATO-Mitglieder. Auch hier gibt es schmale Meerengen, die sie nutzen können.
Schließen Sie sie und Sie frieren im Winter zu. Russland braucht jeden Winter Eisbrecher, um St. Petersburg zu befreien.
Und dann gibt es noch Murmansk, wo dieses Problem 10-mal so groß ist und wo es ebenfalls zufriert. Und das ist ein immerwährendes Problem für Russland. Das klassische Beispiel dafür ist der russisch-japanische Krieg um 1905, als Russland gegen Japan in den Krieg zog. Die russische Marine musste den ganzen Weg von Murmansk um die Welt segeln. Der Suezkanal wird ihnen verwehrt, sie müssen Afrika umfahren. Als sie schließlich in Russland ankommen, werden sie fast sofort versenkt, weil sie von dieser langen Reise so erschöpft sind. Als ob Russland wirklich Flottenstützpunkte bräuchte. Ein Marinestützpunkt im Mittelmeer ist für Russland von großer Bedeutung. In der Vergangenheit waren sie also bereit, ziemlich hart zu kämpfen, um diese zu erhalten. Ich glaube auch, dass sie es genossen haben, im Nahen Osten eine wichtige Rolle zu spielen. Und ich denke, dass die Unterstützung für Assad das russische Prestige und den Ruf in der Welt verbessert hat.
Sie erhalten auch viele Rohstoffe, indem sie Verbindungen zu einigen dieser Warlords aufbauen. Deshalb ist Russland zum Beispiel in Afrika, um Gold und Öl zu bekommen. Syrien ist nicht unbedingt reich an diesen Rohstoffen, aber es ist ein Tor zu einigen dieser anderen Orte.
Ja, ein gutes Argument. Das sind also die beiden wichtigsten Unterstützer von Assad, der Iran mit der Hisbollah und Russland. Das erklärt, warum der Konflikt in der letzten Woche explodiert ist. Denn diese beiden Unterstützer stehen unter großem Druck und sind im Moment sehr abgelenkt. Der Iran konzentriert sich jetzt hauptsächlich auf den Kampf gegen Israel. Die Hisbollah war ein massives iranisches Werkzeug, um Assad zu stützen. Die Hisbollah wird von Israel in die Knie gezwungen oder zumindest enthauptet, was vielleicht ein besserer Ausdruck ist. Das schränkt ihre Möglichkeiten, in Syrien zu helfen, stark ein. Und Russland konzentriert sich inzwischen auf den Krieg in der Ukraine. Und ja, wir könnten eine ganze Sendung darüber machen, ob sie gewinnen, ob sie verlieren und wie. Es lässt sich nicht leugnen, dass dieser Krieg enorme Mengen an russischen Ressourcen verschlingt. Sie haben nicht mehr die gleichen Ressourcen zur Verfügung wie vor 10, 8, 7, 8 Jahren, als sie versuchten, Assad in Syrien zu stützen.
Ich habe letzte Woche erwähnt, dass der Tag, an dem diese Offensive der HTS auf Aleppo begann, der Tag war, an dem der Waffenstillstand zwischen Israel und der Hisbollah in Kraft trat. Und die israelischen Medien haben anonyme Quellen der Rebellen in Syrien zitiert, die sagten, wir waren sehr, sehr froh, dass Israel das getan hat, bis zu dem Punkt, an dem man uns beschuldigt hat, auf eurer Seite zu stehen. Und die Hisbollah ihrerseits, der Iran, hat sich ein wenig ins Zeug gelegt, um Assad zu helfen. Die IRGCs kommen, einige iranische Milizen im Irak kommen. Die Hisbollah hat gesagt, dass sie die Sache aussitzen wird. Auch sie war vor 10 Jahren eine Art Spielveränderer. Und jetzt, wo dieser Spielveränderer nicht mehr dabei ist, ist das ein sehr gutes Zeichen für die russische Seite. Ich meine Aleppo. Ich glaube, Russland hat Aleppo etwa 4 Jahre lang belagert, nur um es wieder unter Assads Kontrolle zu bringen. Und diesmal haben die Rebellen 3 Tage gebraucht, um die Stadt einzunehmen. Der General, der für die Einnahme von Aleppo verantwortlich war, Surakivin, der den Spitznamen General Armageddon trägt, weil er Aleppo so zugerichtet hat, war einer der Beteiligten an der Wagner-Meuterei und ist im Grunde genommen nicht mehr im Bild.
Russland hat gerade viele Leute verloren, sei es wegen Meuterei oder weil die Ukraine sie ausgeschaltet hat. Aber ein großer Teil der Führungsspitze, die beim letzten Mal beteiligt war, ist jetzt weg.
Genau. Viele von ihnen wurden in die Ukraine geschickt. Und die andere große Sache, die sich wohl aus all diesen Konflikten ergibt, ist, dass der Feind meiner Feinde meine Freunde sind. Es gibt sogar Berichte, dass die HTs, obwohl sie Verbindungen zu Al-Qaida haben, von den ukrainischen Spezialkräften ausgebildet wurden, wie die Kiew Post unter Berufung auf Militärquellen berichtet. Das sieht man auch an der Art und Weise, wie sie den Konflikt angegangen sind. Sie haben bei ihren Angriffen auf Aleppo vor allem Drohnen eingesetzt, darunter auch Selbstmorddrohnen. Wo haben wir das gesehen? In den letzten 3 Jahren war Kiew das große Schlachtfeld. Es könnte also durchaus sein, dass an diesen Gerüchten etwas dran ist.
Und ich denke, das bringt uns zu einigen ihrer anderen Unterstützer. Ich denke, das bringt auch die Türkei ins Spiel. Die Türkei hat sich zu einer großen regionalen Drohnenmacht entwickelt. Aserbaidschan hatte im Krieg mit Armenien einen überwältigenden Erfolg, der größtenteils auf den Einsatz von Drohnen zurückzuführen ist, die sie größtenteils von der Türkei bezogen haben. Die Ukraine hat türkische Drohnen gekauft. Ich vermute, dass die Türkei einigen dieser Mächte hilft. Wenn es also um externe Mächte geht, die Assad loswerden wollen, steht die Türkei ganz oben auf dieser Liste.
Die Türkei wäre die Nummer 1 auf dieser Liste. Nicht unbedingt, weil er die Demokratie fördern will und so weiter. Und so weiter. Präsident Erdogan hat dort seine eigenen Interessen im Spiel. Aber in Bezug auf die Anti-Assad-Kräfte, die in der Lage sind, den größten Schaden anzurichten und den größten Erfolg zu erzielen, wäre die Türkei zum jetzigen Zeitpunkt definitiv die Nummer 1. Und das konnten sie an den Ereignissen sehen. Ich habe letzte Woche in der Sendung erwähnt, dass die Hauptstreitkräfte in Aleppo einmarschieren. Seitdem wir die Sendung gemacht haben, haben die Rebellen ganz Aleppo eingenommen und bewegen sich nun weiter nach Süden in das syrische Kernland. Aber es war nicht nur die HTS, die diese Eroberung gemacht hat. Es waren auch Mitglieder der syrischen Nationalarmee. Und es gab Gerüchte, dass die Türkei sie dazu bringen wollte, sich zurückzuziehen, um den Status quo nicht zu gefährden. Aber es gibt auch Berichte, dass diese Offensive schon seit über einem Jahr geplant war und es kann nicht sein, dass die Türkei nichts davon wusste. Und allein die Tatsache, dass sie es geschafft hat, die Sache geheim zu halten, zeigt, dass sie die nationale Armee stillschweigend unterstützt hat. Aber auch HTS, das wiederum eine Grenze zur Türkei hat und türkische Truppen in der Nähe hat, die wiederum dieselbe Art von Taktik anwenden, für die die Türkei ziemlich berühmt ist. Und natürlich hat die Türkei auch viele ihrer eigenen Soldaten auf Militärbasen in der Region. Warum tun sie das? Nun, auch hier ist die Verbindung zu den Kurden ein wichtiger Teil des Rätsels, aber auch Assad mag die Kurden nicht. Warum hat er es auf Assad abgesehen? Interessanterweise hat die Türkei in den letzten Jahren versucht, die Beziehungen zu Assad zu normalisieren. Sie hat alle Hebel in Bewegung gesetzt und gesagt, dass die Russen unsere Vermittler sein können und so weiter und so weiter. Und Assad hat das im Grunde immer zum Fenster hinausgeworfen. Er sagte, gut, werdet erst eure Truppen los, dann werden wir reden. Und jetzt sagt die Türkei, naja, wir werden unsere Truppen nicht abziehen. Wir werden ihnen Schaden zufügen und sie können im Moment nichts dagegen tun. Einige Leute, Analysten, fragen sich, ob dies Erdogans Methode sein könnte, um die Schrauben anzuziehen, um mehr Druck auf Assad auszuüben, um zu sagen, seht her, wir können euch viel mehr schaden als wir. Sie brauchen uns. Ihr solltet lieber jetzt anfangen zu reden. Ob das der Fall ist oder ob es nicht vielleicht sogar so ist, dass einige dieser Rebellengruppen trotz der Normalisierung ein wenig unruhig werden, weil sie denken, ihr unterstützt uns. Und jetzt lasst ihr uns im Stich. Vielleicht bocken sie ein wenig und die Türkei versucht ihrerseits ein wenig Schadensbegrenzung zu betreiben. Wir wissen es nicht. Aber so oder so ist die Türkei im Moment wahrscheinlich der einflussreichste Akteur bei dieser Offensive in Syrien.
Ich würde gerne ein wenig mehr über das Endspiel der Türkei sprechen, vielleicht in einer Minute. Vorher möchte ich noch die arabischen Golfstaaten ins Spiel bringen. also die Organisation der arabischen Staaten, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate im Allgemeinen.
Nun ja.
Das ist es, was ich will. In der Vergangenheit haben sie sich auf die Seite der Rebellen geschlagen, aber für sie scheint es viel mehr darum zu gehen. Eigentlich ist uns Assad so oder so nicht wirklich wichtig. Aber der Iran ist unser Feind und wir wollen dem Iran schaden. Sie haben also die Rebellen unterstützt und schon vor 10 Jahren den Sturz Assads gefordert. Aber seitdem haben sie auch gesagt, hey Assad, wenn du bereit bist, mit dem Iran zu brechen, unterstützen wir dich auch gerne.
Und sie haben offensichtlich eine Menge Geld, das sie Assad zur Verfügung stellen können, um dies zu tun. Im Vorfeld der jetzigen Ereignisse gab es eine Reihe von Maßnahmen, wie zum Beispiel die Wiederaufnahme Syriens in die Arabische Liga, der Iran natürlich nicht angehört, weil er nicht arabisch ist. Die Golfstaaten haben sich in dieser Angelegenheit größtenteils relativ ruhig verhalten.
Das gilt sowohl für die Türkei als auch, vielleicht in geringerem Maße, für die arabischen Golfstaaten. Was die Türkei betrifft, so scheint es mir, dass es für sie eine Reihe von guten Möglichkeiten gibt. Sie könnten einfach de facto ein paar Gebiete in der Nähe der türkischen Grenze einnehmen, und da waren sie ja schon. Sie hatten die Grenzen auf der Karte zwar nicht offiziell verschoben, aber sie kontrollierten eine Menge Grenzgebiete, was ihnen im Kampf gegen die Kurden sehr hilfreich war und ihnen mehr Einfluss in Syrien verschaffte. Das ist ein gutes Ergebnis für sie. Syrien in einen Marionettenstaat zu verwandeln und ihre Klienten ganz Syrien stürzen zu lassen. Das ist ein gutes Ergebnis für sie. Oder Bashar al-Assad bricht mit dem Iran und lässt ihn zum neuen Patron des Nahen Ostens werden. Das ist ein gutes Ergebnis für sie.
Und es gibt noch einen weiteren Aspekt, der die Sache ein wenig kompliziert macht. Der syrische Bürgerkrieg, als er aufflammte, hat offensichtlich eine Menge Flüchtlinge nach oben geschickt. Diejenigen, die nach Europa kamen, wurden wahrscheinlich am berühmtesten oder wurden am berühmtesten. Aber die Türkei hat bei weitem die meisten davon aufgenommen.
Sie wurden von Europa für ihre Suche bezahlt.
Nach ihnen fast 5 Millionen zuletzt.
Ja, die Flüchtlingsfrage wird eine große Rolle spielen. Es wird ein großes Thema sein. Und wir werden uns die Interessen Europas in diesem Bereich ansehen. Aber die Türkei hat mit Sicherheit ein ähnliches Interesse.
Die Türkei schickt jetzt schon einige zurück, trotz allem, was im Moment passiert. Nicht 5 Millionen, aber Sie können sich vorstellen, was Sie denken.
Auf jeden Fall. Okay, dann lassen Sie uns einfach reden. Lassen Sie uns auch die Vereinigten Staaten einbeziehen. Die Vereinigten Staaten wollten also Bashar al-Assad loswerden. Er hat sein eigenes Volk vergast. Das ist die Anschuldigung, die erhoben wird. Und die von Russland und den von Russland finanzierten Sprachrohren mit der Behauptung zurückgewiesen wird, das sei Propaganda, das sei nicht passiert. Wie sicher sind wir, dass Assad Giftgas und Massenvernichtungswaffen gegen sein eigenes Volk eingesetzt hat?
Nun, ich meine, abgesehen von all den Videos, die im Internet kursieren, in denen Menschen gefilmt werden, wie ihre eigene Familie nach einem Saringasangriff krampfhaft auf dem Boden liegt, und von Assad selbst, der behauptet, dass er alle seine Chemiewaffen unmittelbar danach in einem öffentlichen Deal verschickt hat, was höchstwahrscheinlich nie vollständig bestätigt worden ist. Offensichtlich gab es keine tatsächliche Untersuchung vor Ort, um die Pläne oder was auch immer aufzudecken, aber es ist ziemlich gut dokumentiert.
Okay, nehmen wir das mal als gegeben an. Er hat Giftgas eingesetzt. Amerika ist aus, sagen wir, ideologischen Gründen gegen Assad. Er ist ein Diktator. Wir stehen für Demokratie. Er vergiftet sein eigenes Volk. Oft gibt es auch einen Interessenfaktor. Zu oft nur ein ideologischer. Wir mögen diesen Kerl nicht, aber das reicht nicht aus, um die Vereinigten Staaten oder ein anderes Land dazu zu bringen, Truppen zu entsenden. Wir wollen den iranischen Einfluss reduzieren. Wir wollen nicht, dass iranische Terroristen Zugang zum Mittelmeer haben. Syrien ist ein großer Vorteil für den Iran. Und dann ist da noch der geopolitische Wettbewerb mit Russland. Wir müssen diesen russischen Verbündeten loswerden. Wenn wir diesen russischen Marinestützpunkt loswerden können, ist das ein großer Rückschlag für Russland. Gibt es noch mehr Gründe für die Vereinigten Staaten, sich zu engagieren?
Nun, das hängt davon ab, welche Regierung an der Macht ist. Und die Tatsache, dass wir von einem Demokraten zu einem Republikaner wechseln, könnte eine Menge bedeuten. Die Kurden ihrerseits, wie Sie.
Richtig, die Kurden sind Verbündete der USA.
Die USA haben dort zwar Stützpunkte, aber es handelt sich eher um Unterstützung und Logistik als um tatsächliche Kämpfe, etwa mit der Gruppe an der Südflanke Syriens. Aber auch wenn es um die Verbreitung von Demokratie und so weiter geht, wenn sie wollen, dass sich dort etwas stabilisiert, sind die USA ein gewisser Stabilisierungsfaktor gewesen. Und die Tatsache, dass es an der südlichen Flanke, die zufällig von den USA unterstützt wird, oder sogar im kurdischen Kernland, wo mehr US-Truppen stationiert sind, kaum Kämpfe gegeben hat. Ich denke, das sagt eine Menge aus. Und unabhängig davon, ob die Demokraten oder die Republikaner das Sagen haben, abgesehen davon, was bestimmte Persönlichkeiten vielleicht gerne getan hätten, wollen die meisten Menschen quer durch das Spektrum einfach nur, dass sich die Lage stabilisiert und dass nicht irgendetwas passiert, wie mit ISIS, dass in dem einen oder anderen Maße mehr amerikanische Truppen, mehr Stiefel auf dem Boden, mehr Jungs, die aus Kalifornien und Kansas herausfliegen, um in einen weiteren Konflikt im Nahen Osten hineingezogen zu werden, rechtfertigt.
Ich denke, das ist ein weiterer wichtiger Punkt. Das ist jetzt etwas weniger geworden, aber die Vereinigten Staaten wollten wirklich sicherstellen, dass es keine unregierten Gebiete auf der Landkarte gibt, in denen terroristische Gruppen Fuß fassen könnten. Und wenn Sie sehen, dass in Ländern wie Mali eine Art Bürgerkrieg herrscht, können Sie sich vorstellen, wie terroristische Gruppen aus dem Boden schießen und das ausnutzen können. Sie wollen keine terroristischen Stützpunkte in Syrien. Und genau das macht die Sache kompliziert. Denn der einzige Grund, Syrien zu stabilisieren, besteht darin, sicherzustellen, dass es keine Terroristen gibt. Amerika hat im Allgemeinen entschieden, dass wir Syrien stabilisieren wollen, indem wir Assad loswerden. Die anderen Leute, die Assad loswerden wollen, sind zum Teil Terroristen. Und hier haben Sie diese seltsame Dynamik, bei der sunnitische Terroristen, die mit Al-Qaida in Verbindung stehen, vor etwa 10 Jahren versucht haben, den Irak zu übernehmen und Amerika schließlich an der Seite des Iran gekämpft hat, um diese sunnitischen Terroristen loszuwerden. Dann gehen sie nach Syrien und Amerika findet sich auf derselben Seite wie die sunnitischen Terroristen und sogar auf derselben Seite wie Al-Qaida, die gegen den Iran kämpfen. Und das macht die Situation wirklich schwierig, denn es ist leicht zu sagen, okay, Assad ist böse, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Also, okay, wir mögen nicht alle Rebellen. Wir werden uns die Nase zuhalten, wir werden sie finanzieren, wir werden ihnen helfen, wir werden versuchen, Assad loszuwerden. Das Problem ist, dass wir diesen Film schon einmal gesehen haben. Als Russland in Afghanistan einmarschierte, sagte Amerika, der Feind ist mein Freund. Russland ist das böse Imperium. Wir werden diese Islamisten vor Ort finanzieren. Diese Islamisten wurden zu den Taliban und Al-Qaida und nutzten die Erfahrung und sogar einige der Waffen und die Finanzierung, die sie von den Vereinigten Staaten erhalten hatten, um zu Feinden der Amerikaner zu werden. Es ist also eine komplizierte Situation für Amerika und Syrien. Und es gibt die Vorstellung, dass wir diese kleine Gruppe, die ein freies und demokratisches Syrien will, finanzieren werden. Sie sind eine winzige Gruppe. Sie sind sozusagen irrelevant. Ihre einzige Macht ist die Tatsache, dass Amerika sich wohl dabei fühlt, ihnen Geld zu geben. Und in der Tat hat man das Gefühl, dass jedes Geld, das man ihnen gibt, Al-Qaida hilft. Zumindest wenn es darum geht, einem Verbündeten von Al-Qaida zu helfen und die Situation vor Ort zu ihren Gunsten zu verändern. Das ist also das Dilemma der Amerikaner.
In der Tat. Und es gibt noch ein weiteres Land im Westen, das wir mit einbeziehen müssen. Wir sehen ihre Truppen zwar nicht vor Ort, aber das wäre natürlich Israel. Ihr Hauptziel ist es, den Iran daran zu hindern, Syrien zur Finanzierung der Hisbollah zu nutzen. Und da die Hisbollah dezimiert ist, bei allem, was im Moment passiert. Und Israel seinerseits ist mehr als glücklich darüber, dass der Iran und seine Gruppen sich mit einigen dieser anderen Probleme herumschlagen müssen. Aber interessanterweise sind sie in der Tat ein wenig mehr in die Motivation der Golfstaaten eingebunden, denn in den letzten Jahren haben sie eine Menge israelischer Angriffe auf iranische Einrichtungen in Syrien gesehen, aber sie lassen die Russischen in Ruhe und sie lassen die syrische Armee in Ruhe, da sie nicht auf der Seite der Iraner steht. Das geht so weit, dass sie sogar Moskau anrufen und ihnen sagen, dass wir diesen kleinen iranischen Stützpunkt hier angreifen werden, um den Russen etwas Zeit zu geben, aus dem Weg zu gehen. Es ist ihnen also eigentlich egal, was passiert, solange der Iran abzieht. Wenn also die Dominosteine fallen, könnten sie tatsächlich wieder bei Al-Qaida landen, weil diese positive Dinge über Israel sagen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand in Israel darauf vertraut, dass die Al-Qaida ihre besten Interessen im Sinn hat. Es kann also gut sein, dass sie abwarten, wer das bessere Angebot macht, so wie sie es im Sudan tun. Und demjenigen, dem sie am meisten vertrauen können, werden sie vielleicht den Rücken stärken. Und das könnte HTS sein. Das könnte das Assad-Regime sein, wenn sie genug Boni bieten können, um das zu gewähren. Aber wenn man bedenkt, wie viel Schaden Israel der Hisbollah bereits zugefügt hat, was sich zumindest indirekt auf diese jüngste Runde der Kämpfe auswirkt, dann können sie sicher sein, dass sie ein großer Faktor in der Region ist, auf den jeder ein Auge geworfen hat.
Und das ist es. Das ist die Dynamik, die wir Anfang des Jahres gesehen haben, als diese iranischen Stützpunkte ständig angegriffen wurden. Es schien, als ob Assad zu denken begann, dass der Iran vielleicht eher eine Belastung als eine Hilfe ist. Wenn Israel weiterhin iranische Stützpunkte angreift, riskiere ich, in diesen Krieg mit Israel hineingezogen zu werden. Es gab Berichte, dass er seinem Bruder, der ein wichtiger Armeechef ist, sagte: Gebt der Hisbollah keinen Schutz, wir werden nicht Partei ergreifen. Transportieren Sie keine Truppen oder Logistik für Sie. Wir wollen uns da absolut heraushalten. Er hat sich an die arabischen Golfstaaten gewandt und es schien, als wolle er allein mit dem Iran brechen. Eine weitere Komponente ist, dass der syrische Bürgerkrieg massive wirtschaftliche Schäden verursacht hat, zum Beispiel durch die Zerstörung von Städten. Und das kostet viel Geld für den Wiederaufbau. Und der Iran hat Geld für terroristische Gruppen. Der Wiederaufbau der syrischen Städte und der syrischen Wirtschaft hat für den Iran keine hohe Priorität, zumal sich Syrien auch umdrehen und sich mit jemand anderem verbünden oder woanders hingehen könnte.
Sie werden nicht einmal in ihre eigene Wirtschaft investieren.
Und dann ist Russland durch die US-Sanktionen vom Rest der Welt abgeschnitten. Diese Sanktionen haben nicht die verheerenden Auswirkungen gehabt, die man uns versprochen hatte. Aber sie haben immer noch nicht so viel Geld, dass sie es für den Aufbau anderer Länder und Ähnliches ausgeben könnten. Die Mächte, die über Bargeld verfügen, an die er sich möglicherweise wenden könnte, sind die arabischen Golfstaaten, die über ihr gesamtes Ölgeld verfügen. Ich denke aber, dass wir hier eine weitere westliche Macht ins Spiel bringen, die absolut entscheidend ist, nämlich Europa und hier vor allem Deutschland, das ein Interesse daran hat, in die syrische Wirtschaft zu investieren und das über das nötige Geld verfügt, um dies zu tun. Denn Sie haben alle diese Flüchtlinge in der Türkei erwähnt. Und dann sind da natürlich noch all die Flüchtlinge in Europa und in Deutschland. Sie wollen keine weitere Welle von Flüchtlingen, die von einer weiteren Welle von Kriegskämpfen herrührt. Aber sie würden auch gerne ihre syrischen Flüchtlinge zurückschicken und möglicherweise beim Wiederaufbau von Einrichtungen, Städten und der Wirtschaft helfen, um sie dorthin zurückzuschicken. Aber dann hätten sie auch einen Zustrom von Flüchtlingen, die die letzten 5 Jahre in Deutschland gelebt haben und daher jetzt wesentlich wohlhabender sind als die Menschen in Syrien, die dann einen ganzen Batzen Geld mit nach Syrien bringen könnten. Die gibt es. Es gibt eine Menge Gründe für Europa, sich zu engagieren. Und deshalb sah es Anfang des Jahres sogar so aus, als ob Assad mit dem Iran brechen, vielleicht die russische Verbindung beibehalten und versuchen würde, die Golfaraber und Europa zu umwerben.
Vielleicht ist das ein bisschen zu viel der Spekulation, aber wenn diese Leute schon so lange in Deutschland leben, haben sie dort Verbindungen. Viele von ihnen sprechen wahrscheinlich immer noch Deutsch. In gewissem Sinne verschwinden diese Verbindungen nicht, wenn sie in ihre Heimat zurückkehren. Im Zweiten Weltkrieg gab es in jeder sizilianischen Familie mindestens eine Person, die nach New York City eingewandert ist. Und als die Amerikaner kamen, hießen sie sie wie Familienangehörige willkommen, die nach Hause kamen, was die Invasion der Alliierten in Italien sehr erleichterte. Ganz gleich, wie sich der Staub bei diesem aktuellen Scharmützel legt, der Nahe Osten wird immer noch ein sehr wichtiger Teil der Welt sein. Die Levante, das Gebiet, in dem Assyrien liegt, wird immer noch wichtig sein. Und wenn Deutschland plötzlich Hunderttausende von Menschen hat, die Deutsch sprechen, die Geschäftsbeziehungen in Deutschland haben, dann wird das dem Land einen großen Einfluss verschaffen.
Und ich glaube, hier unterscheidet sich unsere Berichterstattung von dem, was Sie bei vielen anderen Nachrichtensendern sehen würden. Ich denke, dass Sie diese Diskussion, in der wir versuchen, die Geschehnisse in Syrien aufzuschlüsseln, auch im Wall Street Journal oder auf einigen dieser YouTube-Kanäle sehen können. Und vielleicht gelingt es ihnen sogar besser als uns, das Geschehen aufzuschlüsseln und festzuhalten. Sie werden nicht auf diese Art und Weise über Deutschland sprechen. Der Grund dafür ist, dass wir uns auf die biblische Prophezeiung stützen, wenn Deutschland sich in dieser Region engagiert. Auch dafür gibt es logische Gründe, die wir in World News nachlesen können. Aber es gibt spezifische Prophezeiungen, die besagen, dass Deutschland eine Schlüsselrolle in Syrien spielen wird. Und das ist erst diesen Sommer geschehen. Mr. Flurry hatte einen Artikel: Der Iran verliert Syrien an Deutschland. Und wissen Sie, er sagte, dass der Iran dabei ist, seinen Einfluss auf Syrien und damit auf die gesamte Region zu verlieren. Das wird die Ereignisse rund um Jerusalem dramatisch verändern. Er sprach davon, dass viele Nationen gegen den Iran sind. Syrien war ein Verbündeter. Durch ihn hat der Iran einen wichtigen Zugang zum Mittelmeer erhalten, von dem aus er seine terroristischen Stellvertreter versorgen und Israel angreifen kann. Jahrelang hat Syrien eine entscheidende Rolle für die dominante Stellung des Irans im Nahen Osten gespielt. Aber die biblische Prophezeiung deutet darauf hin, dass Deutschland über Syrien die Kontrolle über den Nahen Osten erlangen wird. Das ist ein einzigartiger Schwerpunkt, der direkt aus der biblischen Prophezeiung stammt. Ich finde es faszinierend, dass Herr Flurry in diesem Artikel die syrische Krise und die Zukunft Syriens mit der deutschen Innenpolitik verknüpft. Er spricht über Karl Theodor zu Gutenberg, den Mann, den wir als potenziellen deutschen Machthaber ansehen, der eine militärische Intervention in Syrien befürwortet und sogar über die Stabilisierung der Region und die Möglichkeit, Flüchtlinge zurückzuschicken, spricht. Und dies geschieht zur gleichen Zeit, in der Deutschland eine politische Krise und Wahlen durchmacht. Und es kann gut sein, dass das kein Zufall ist und dass das, was in Syrien geschieht, mit dem zusammenhängt, was in Deutschland politisch passieren wird. Ich möchte die biblische Prophezeiung so einfach aufschlüsseln, wie wir es bei den Ereignissen in Syrien getan haben. In einem weiteren Abschnitt werde ich Ihnen gleich zeigen, warum wir beobachten, dass Syrien auf Deutschland übergeht. Aber bevor ich das tue, möchten Sie uns auf den neuesten Stand bringen, was hier vor sich geht und was wir Ihrer Meinung nach noch über die Nachrichten und die Geschichte erfahren sollten, um wirklich zu verstehen, was in diesem kritischen Teil der Welt vor sich geht?
Ja, ich habe bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass Syrien und Russland bereits am ersten Tag des Angriffs unvorbereitet getroffen wurden. Wir haben letzte Woche nicht darüber berichtet, aber eine russische Eliteeinheit wurde tatsächlich von diesen Rebellen getötet. Und seit der Einnahme von Aleppo haben die Rebellen sogar das iranische Konsulat gestürmt. Und Sie können Bilder von ihnen sehen, wie sie zum Beispiel Bilder von Ayatollah Khomeini herunterwerfen. Und die syrische Armee hat sich natürlich neu formiert. Und das hat sie auch. Und die russische Luftwaffe hat Bombenangriffe in Idlib geflogen. Die HTS hat den Vorteil genutzt und ist über dieses Autobahnsystem, das im Grunde genommen fast alle größeren Städte Syriens auf einer Achse verbindet, nach Süden vorgedrungen. Und wer weiß, wo sie aufhören werden. Sie haben noch keine größeren Bevölkerungszentren erreicht, aber wenn sie den Schwung beibehalten, haben sie eine Straße, die bis nach Damaskus führt. Es ist also ziemlich ernst für Assad. Sie drängen auch in Richtung Mittelmeer, wahrscheinlich zuerst in Richtung Latakia, wo vor dem Bürgerkrieg vielleicht 500.000 Menschen lebten. Aber dort befindet sich natürlich auch der russische Marinestützpunkt. Und das ist natürlich Russlands große Beute, wie wir bereits erwähnt haben. Je weiter die Rebellen also vordringen können, desto verzweifelter könnten Russland und Syrien werden und ihre Reaktion ein wenig verstärken. Aber so oder so, als die ersten Berichte auftauchten, sagten die Türkei oder türkische Quellen den Medien, dass es sich um eine begrenzte Operation handeln sollte und so weiter, um ein paar Fehler auszubügeln, die Assad nach dem Waffenstillstand begangen hat oder was auch immer. Es sieht so aus, als ob die Rebellen hier aufs Ganze gehen wollen. Und der Anführer der Rebellen, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, hat vor langer Zeit gesagt, Aleppo sei der Schlüssel zu Damaskus. Und so wie es aussieht, ist das die Strategie, die er jetzt verfolgt.
Es steht also noch alles auf dem Spiel, nachdem wir nun in die zweite Hälfte des syrischen Bürgerkriegs eingetreten sind. Möglicherweise könnte es eine sehr kurze Hälfte sein, aber wir könnten einige dramatische Veränderungen erleben. Vielen Dank, dass Sie uns geholfen haben, die Situation zu verstehen, Mihailo. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann? Ich werde Ihnen einige der biblischen Prophezeiungen über die nächsten Ereignisse in Syrien vorstellen. Wir sind gleich wieder da.
Willkommen zurück bei Trumpet World. In der heutigen Sendung versuchen wir, etwas Licht in die Ereignisse in Syrien zu bringen. Was dort vor sich geht und warum der Fokus der Posaune auf Deutschland hier einzigartig ist. Hier ist, was der Chefredakteur der Posaune, Gerald Flurry, Anfang des Jahres in seinem Programm sagte.
Der Iran verliert Syrien an Deutschland. Das geschieht jetzt im Moment. Sie verlieren Syrien. Vor allem haben sie das syrische Volk verloren. Und das wird ein großer Schock für die Welt sein, da können Sie sicher sein.
Warum also dieser Fokus auf Deutschland? Nun, ich möchte Ihnen helfen, das zu verstehen und Ihnen einige grundlegende biblische Prophezeiungen erläutern, denn auch hier liegt der Schwerpunkt nicht auf anderen Ländern. Wenn Sie also beobachten, was in Deutschland passiert und was in Syrien geschieht, können Sie sehen, wie dieses Buch zum Leben erwacht. Eine wichtige Prophezeiung zum Verständnis des Irans und dessen, was hier in Deutschland und im Nahen Osten geschieht, ist also Daniel Kapitel 11. Nun, Daniel Kapitel 11 ist Teil einer langen Prophezeiung. In dieser Prophezeiung ist sogar Alexander der Große enthalten. Er wurde in der Bibel schon vor seiner Zeit vorhergesagt. Es wurde prophezeit, dass er jung sterben würde. Es wurde vorausgesagt, was nach ihm geschehen würde. Aber in diesem Teil von Daniel, Kapitel 11, heißt es in Vers 40, und zur Zeit des Endes. Auch wenn in dieser Prophezeiung einige alte Geschichten enthalten sind, können wir also sehen, dass sich diese Prophezeiung und ihre Bibel bereits bewahrheitet haben. Und Sie können diese Passage lesen und sie mit den Geschichtsbüchern vergleichen. Sie können sogar zurückgehen und das Buch Daniel selbst ansehen und feststellen, warum es nicht nach Alexander dem Großen geschrieben worden sein kann, dann können Sie Ihre Bibel anhand dieser Passage sehen und beweisen. Es gibt hier auch eine Prophezeiung für die Zeit des Endes. Sie sehen dies in Kapitel 12, wo es heißt, zu jener Zeit wird Michael auftreten, der große Engelfürst, der für dein Volk einsteht. Denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Völker gibt, bis zu jener Zeit. Daniel stellt uns in Kapitel 11 zwei große Mächte vor, die im Mittelpunkt stehen, den König des Nordens und den König des Südens. Und wir lernen sie kurz nach dem Tod von Alexander dem Großen kennen. In dieser Passage wird also prophezeit, dass Alexander der Große jung sterben würde und dass sein Reich in vier Teile geteilt werden würde, von denen einer der König des Nordens werden würde. Und das bezieht sich auf das Königreich der Seleukiden in Syrien. Es gab also ein Nachfolgekönigreich von Alexander dem Großen, das von Syrien aus einen großen Teil des Nahen Ostens beherrschte. Es wird der König des Nordens genannt und der König des Südens bezieht sich auf das Potomac-Königreich in Ägypten, das ebenfalls einen großen Teil des Gebiets beherrschte. Alte Geschichte also. Der König des Nordens beherrschte den Nahen Osten von Syrien aus, der König des Südens von Ägypten aus. Aber wenn wir zu Vers 40 kommen, wo es heißt, dass der König des Nordens und der König des Südens zur Zeit des Endes, wer könnten sie sein? Zu diesem Zeitpunkt? Ich meine, der König des Seleukidenreichs in Syrien ist schon lange, lange tot. Nun, die Bibel gibt uns die Informationen, die wir brauchen, um das herauszufinden. Ein wichtiger Hinweis ist, dass im Jahr 65 vor Christus der römische General Pompeius der Große das Seleukidenreich in Syrien eroberte und den König des Nordens besiegte. Von diesem Zeitpunkt an übernimmt also das römische Reich die Rolle des Königs des Nordens. Andere Teile von Daniel und Teile der Offenbarung prophezeien, dass dieses römische Reich in gewisser Weise fortbestehen würde, dass es fallen würde und dass andere kommen und es wieder auferstehen lassen würden. Und tatsächlich sehen wir, wie Menschen das römische Reich, das heilige römische Reich, wieder auferstehen lassen. Sie sehen, wie Napoleons kommen und sich als neue Cäsaren vermarkten und ein neues römisches Reich anführen. Es ist also diese europäische Wiederauferstehung des heiligen römischen Reiches, das der König des Nordens ist. Und wir können dies auch sehen, wenn wir Daniel Kapitel 11 mit anderen biblischen Prophezeiungen vergleichen. Wissen Sie, das ist der Schlüssel, über den Herr Armstrong gesprochen hat. Die Bibel ist wie ein Puzzlespiel. Das Buch Jesaja sagt, Wir müssen ein wenig hierhin und ein wenig dorthin gehen. Um ein vollständiges Bild zu erhalten, müssen wir eine ganze Reihe anderer Stellen lesen. Wenn wir also zum Beispiel bei Daniel 11 bleiben, sehen wir Vers 41. Dort heißt es, dass er in das Land der Herrlichkeit einziehen wird. Dieser König aus dem Norden kommt also und erobert Israel. In Vers 54 steht, dass er die Hütte seines Palastes zwischen den Meeren auf dem herrlichen heiligen Berg errichten wird. Dieser König aus dem Norden erobert also den jüdischen Staat Israel im Nahen Osten und er erobert Jerusalem. Nun, wir können uns andere Schriftstellen ansehen, die uns sagen, wer das tut. Und diese anderen Passagen identifizieren diese Macht als Assyrien. Und wir haben gezeigt, dass dies das heutige Deutschland ist. Sie identifizieren es auch als die Macht des Tieres in der Offenbarung, diese Wiederauferstehung des Heiligen Römischen Reiches. Wir können also diese anderen Bibelstellen nebeneinander stellen und gewinnen so mehr Klarheit. Es ist auch erwähnenswert, dass der König des Nordens erwähnt wird, der hereinkommt. Er sagt, dass er in die glorreichen Länder einziehen wird. Und das Hebräische deutet auf einen friedlichen Einzug hin, nicht auf eine Eroberung. Er kommt also friedlich herein. Friedlich, aber es ist ein falscher Frieden. Er kommt unter falschem Vorwand und übernimmt dann die Macht. Und Sie können das an dieser Stelle erkennen, denn weiter oben im Kapitel ist die Rede von einer Art modernem Führer, der durch Verrat eindringt. Auch davon ist in Daniel Kapitel 8 die Rede. Und ein Anführer, der den Frieden nutzt, um viele zu zerstören. Und dann gibt es noch andere Stellen, zum Beispiel im Buch Hesekiel, in denen beschrieben wird, wie Assyrien das Gleiche tat. Assyrien hat in der Antike die nördlichen Stämme Israels erobert, aber Hesekiel schrieb lange nach diesem Ereignis. Er prophezeite eine weitere Eroberung. Wir können sie also nebeneinander stellen und sehen. Nun, all dies passt dazu. Der König des Nordens bezieht sich auf diese europäische Macht, die von Deutschland angeführt wird, diese Bestienmacht, die in der biblischen Prophezeiung Assyrien ist. Und wer ist der König des Südens? Nun, diese Passage selbst erlaubt es uns, eine Menge Möglichkeiten auszuschließen. Ägypten wird gesondert erwähnt, also ist es nicht Ägypten. Dasselbe gilt für Libyen, dasselbe für Äthiopien. Damit scheiden viele, viele Möglichkeiten aus. In der Bibel gibt es eine ganze Reihe von Prophezeiungen über Edom. Es gibt ein ganzes Buch, das Buch Obadja, das von Edom, also der Türkei, handelt, und sie unterscheiden sich sehr von dem, was für den König des Südens prophezeit wird. Es kann also nicht die Türkei sein. Wir können also eine Menge dieser anderen Mächte abhaken. Und zwar ganz schnell. Wenn wir uns die Ereignisse im Nahen Osten ansehen, die sich um Israel drehen, gibt es nicht mehr viele Alternativen. Aber der radikale Islam, angeführt vom Iran. Und das sehen Sie daran, dass es in diesem Abschnitt um Jerusalem geht. Um einen Konflikt, der sich um das glorreiche Land Judäa dreht. Und er dreht sich um Jerusalem. Wer sonst gibt es im Nahen Osten, der südlich vom König des Nordens liegt? Das ist keine dieser anderen Mächte, die sich auf die Eroberung Jerusalems konzentrieren. Wir können das sehr schnell auf den Iran und den radikalen Islam eingrenzen. Das sind also die Hauptmächte in diesem Konflikt. Welche Rolle spielt Syrien? Nun, dazu müssen wir eine weitere Passage in Psalm 83 heranziehen. Psalm 83 wird auch als geheimnisvolle Allianz bezeichnet. Darin wird eine Gruppe von Nationen prophezeit, die Israel angreifen wird. Aber es gibt keine Aufzeichnungen darüber, dass dies in der Geschichte geschehen ist. Wovon ist hier die Rede? Nun, es wird in der Geschichte nicht erwähnt, weil es sich um eine Prophezeiung handelt. Es muss eine biblische Prophezeiung sein. Es hat sich in der Geschichte nicht ereignet. Und Sie können sogar sehen, dass es in diesem Abschnitt weitere Hinweise darauf gibt, dass es sich um eine Prophezeiung handelt. In Vers 4 heißt es, Sie machen listige Anschläge wider dein Volk und halten Rat wider die, die bei dir sich bergen.
Sie wissen, dass es hier um Geheimhaltung geht. Es ist ein schlauer Rat, man könnte auch sagen, sie haben sich gegeneinander verschworen. Genauso wie der König des Nordens in Daniel Kapitel 11 unter falschen Vorwänden in das heilige Land eindringt. Nun, es gibt hinterhältige Räte. Dies ist ein Bündnis, das unter falschen Vorwänden eintritt. Und das steht im Zusammenhang mit einer ganzen Reihe anderer Passagen. Das sehen wir auch, wenn wir bis zum Ende dieses Bündnisses vorspulen. Assyrien wird ebenfalls erwähnt.
In Vers 9 heißt es auch, dass Assur mit ihnen ist.
Dazu gehört also auch der König des Nordens, Deutschland. Assyrien in der prophetischen Sprache ist mit diesem Bündnis verbunden. Das passt also perfekt zu dem, was in Daniel Kapitel 11 prophezeit wird. Und schauen Sie sich auch die Länder an, die hier in Psalm 83 erwähnt werden. Keines der in Daniel 11 erwähnten Länder, die mit dem König des Südens verbündet sind, wird in diesem Bündnis erwähnt. Es handelt sich um zwei verschiedene Bündnisse, die sich gegenüberstehen. Und Daniel Kapitel 11 sagt uns, wo sie den König des Südens haben. Und wenn der König des Nordens den König des Südens ausschaltet, dann schaltet er auch Ägypten, Libyen und Äthiopien aus. Das bedeutet, dass der König des Südens mit Ägypten, Libyen und Äthiopien verbündet ist. Keine dieser Nationen wird also in Psalm 83 erwähnt. Diese passen Hand in Hand. Sie haben eine Allianz aus Psalm 83, die von Deutschland angeführt wird. Und sie haben regionale Partner im Nahen Osten. Und sie treten gegen den König des Südens an, gegen den radikalen Islamunterführung des Iran. Und sie haben Mächte, die mit ihnen verbündet sind.
Diese beiden Prophezeiungen passen also perfekt zusammen. In Vers 6 heißt es, dass sie sich gemeinsam beraten haben, dass sie sich gegen sie verbündet haben. Es ist ein bisschen wie eine Verschwörung. Sie arbeiten heimlich zusammen, um Israel im Nahen Osten auszuschalten. Und es geht auch um mehr als nur Israel im Nahen Osten. Aber ich möchte mich heute auf die Frage konzentrieren, was Syrien mit der Sache zu tun hat. In Vers 7 werden diese Verbündeten aufgelistet. Da ist die Rede von der Stiftshütte von Edom, den Ismaeliten von Moab und den Hagaritern. Es gibt hier also viele verschiedene Gruppen, mit denen wir uns beschäftigen könnten. Edom, das habe ich bereits erwähnt, das ist die Türkei, die Ismaeliten, die Araber selbst behaupten, von Ismael, einem anderen Sohn Abrahams, abzustammen. Sie haben also die Türken, sie haben die Araber, sie haben diese Art von anti-iranischer Koalition, die wir bereits im Nahen Osten sehen können. Und dann heißt es, und die Hagariter. Hagariter sind die Nachkommen von Hagar, der Mutter von Ismael, dieser anderen Frau, die Abraham und Sarah in ihre Ehe brachten, um ein Kind zu bekommen. In gewisser Weise ist also Hagar, die Mutter Ismaels, Hagariter, Ismaeliten, in gewisser Weise das Gleiche, nicht wahr? Nachkommen von Ismael. Nun, die Nachkommen von Hagar sind auch Nachkommen von Ismael. Schauen wir kurz in die erste Chronik, Kapitel 5 und Vers 9 und 10. Hier wird erwähnt, wo verschiedene Nachkommen von Ruben leben, gelebt haben. Und dann Vers 10, in den Tagen Sauls führten sie Krieg mit den Hagaritern. Sie kämpften also gegen diese Gruppen, die Hagariter. Ich meine, das ist im Grunde dasselbe wie Hagariter, die Nachkommen von Hagar. Es beschreibt Menschen, die im Nordosten Israels leben, in der modernen politischen Sprache sozusagen auf den Golanhöhen und östlich des Sees Genezareth und die gegen die Hagariter kämpfen. Diese Hagariten sind also ein alter Zweig der Araber, ein Zweig der Nachkommen Ismaels, der im heutigen Syrien lebte. Aus welchem Grund auch immer, der Name Hagar blieb bei ihnen hängen. Und wir sehen das auch in der späteren Geschichte. Als Assyrien in dieser Gegend war, wurde ein Stamm aufgezeichnet, den man Hagar nannte und der in diesem Gebiet lebte, das heute wieder Syrien ist. Hagar, die Nachkommen von Hagar. Es gibt also eine Gruppe von Arabern, auf die der Name Hagar geprägt ist und die über einen langen Zeitraum in dieser Gegend von Syrien gelebt haben. Sie waren dort zur Zeit Sauls, zur Zeit Assyriens und hunderte von Jahren später. Das ist die Region der Welt, von der hier die Rede ist. Aufgrund der Erwähnung der Hagariten in Psalm 83 erwarten wir, dass Syrien mit Deutschland verbündet sein wird. Und Psalm 83 ist eine Leitprophezeiung für so vieles, was wir in letzter Zeit im Nahen Osten erlebt haben. Im nächsten Vers ist von Gabel die Rede und weiter unten heißt es, Tyrus, Gabel und Tyrus, zwei phönizische Städte. Gabel ist besser bekannt als Byblos. Beide Städte liegen auf dem Gebiet des heutigen Libanon. Deshalb sagte Herbert Flurry, dass der Libanon mit dem Iran brechen wird und die Macht der Hisbollah im Libanon gebrochen wird, weil sie mit Europa und Deutschland und nicht mit dem Iran verbündet sein wird. Dasselbe gilt für die Philister. Wenn Sie sich ansehen, wo die Philister in der Antike gelebt haben, dann ist es in Gaza. Und so sagte Herr Flurry, dass sich Gaza letztendlich auf die Seite dieser europäischen Macht schlagen wird. Wir sehen also, wie sich Psalm 83 vor unseren Augen abspielt. Und auch in der Geschichte haben wir schon Beispiele für diese Art von Trend gesehen. Als Deutschland sich im Ersten Weltkrieg stärker im Nahen Osten engagierte, suchte es nach regionalen Partnern, mit denen es zusammenarbeiten konnte. Sie näherten sich der Türkei sehr stark an. Die Türkei war Teil des deutschen Bündnisses im Ersten Weltkrieg und sie versuchten, die Türkei zu nutzen, um darüber hinaus verschiedene andere arabische Staaten zu erreichen. Im Zweiten Weltkrieg arbeiteten sie vor allem mit dem Mufti von Jerusalem zusammen, um zu versuchen, andere Muslime zu erreichen, die sie in diesem Fall für den Kampf gegen Großbritannien nutzen konnten. Es gibt also einen historischen Präzedenzfall und Beispiele dafür, dass wir so etwas schon einmal erlebt haben, auch wenn es nicht gerade eine Erfüllung des Bündnisses aus Psalm 83 ist. Diese beiden Passagen, Psalm 83 und Daniel Kapitel 11, passen perfekt zueinander. Daniel 11 beschreibt, wie der König des Nordens den König des Südens wie ein Wirbelsturm angreift. Wenn Sie das hebräische Wort näher betrachten, erkennen Sie ein Element des Schreckens und der Grausamkeit, das Ihnen zeigt, wie schrecklich dieser Angriff sein wird. Aber wie ein Wirbelwind wirbelt er auch herum. Es gibt ein Element der Umzingelung, des Angriffs von allen Seiten. Allein aufgrund dieses Wortes wissen Sie also, dass der König des Nordens regionale Verbündete hat, regionale Stützpunkte, um den radikalen Islam von allen Seiten anzugreifen, damit er diese verschiedenen Gruppen des radikalen Islam aus allen Richtungen angreifen kann. Und Psalm 83 erklärt dann mehr darüber und wie das geschieht. Und sagt uns, dass dies die spezifischen Verbündeten sind, die sie haben. Diese beiden Prophezeiungen wurden im Abstand von Hunderten von Jahren geschrieben, aber sie passen perfekt zusammen und geben uns ein perfektes Bild davon, was in der Endzeit im Nahen Osten geschieht. Dies ist nur die kürzeste Zusammenfassung. Wir haben ein kostenloses Buch, Der König des Südens, das Ihnen helfen wird, dies im Detail zu verstehen und sich selbst zu beweisen. Und dieses Buch ist, sagen wir mal, für einen absoluten Anfänger in Sachen Bibelprophetie geschrieben. Wir erwarten nicht, dass Sie über ein umfassendes Verständnis des Nahen Ostens oder der Bibel verfügen, um dieses Buch Der König des Südens verstehen zu können. Es ist leicht verdaulich und wird Ihnen helfen, all diese Prognosen zu verstehen. Und diese Prognosen werden Ihre Welt wirklich verändern. Die Abkehr Syriens vom Iran und die Hinwendung zu Europa ist ein gewaltiger Meilenstein in der biblischen Prophezeiung, ein gewaltiger Meilenstein im Weltgeschehen. Es wird dazu führen, dass sich Europa stärker im Nahen Osten engagiert, wie Herr Flurry in seinem Artikel Anfang des Jahres angedeutet hat. Vielleicht wird es sogar eine Rolle dabei spielen, dass sich in Europa und in Deutschland ein starker Mann erhebt, da Europa versucht, mit seinen Problemen, mit dem radikalen Islam und der Massenmigration fertig zu werden, da es sich um eine weitere Welle von Migranten aus Syrien sorgt. Das könnte bei den deutschen Wahlen eine große Rolle spielen. Das könnte so aussehen. Sie haben die Partei Alternative für Deutschland, die viel über die Migration in Deutschland spricht. Für Menschen, die sich Sorgen um die Migration in Deutschland machen, und das sind sehr berechtigte Sorgen, gibt es nicht viele andere Gruppen und Parteien, an die sie sich wenden können. Das wird den deutschen Politikern also sehr zu denken geben. Könnte dies die Wahl beeinflussen? Könnte dies die Wahl verändern? Könnte dies zu einem weiteren Anstieg der Unterstützung für die Alternative für Deutschland um 5 bis 10% führen? Nun, wenn das der Fall ist, wird die Koalitionsbildung sehr viel schwieriger werden und das wird eine viel größere Revolution für die deutsche Politik sein. Während es also einen starken Anreiz gibt, sich mit Syrien zu befassen und zu verhindern, dass die Situation außer Kontrolle gerät, hat Frankreich eine recht aktive Rolle bei dem Versuch gespielt, sich im Libanon zu engagieren. Werden sie sich als ehemalige Kolonialmacht hier stärker engagieren? Es gibt viele Möglichkeiten, wie dies ihre Welt verändern könnte. Deshalb brauchen Sie diese Broschüre oder dieses Buch Der König des Südens, wie es jetzt heißt,
um zu verstehen, was hier geschieht. Und noch viel mehr als das. Es wird ihnen helfen, die Bibel zu verstehen. Es wird diese Prophezeiungen aus der Bibel zum Leben erwecken. Und wieder gibt es so viele praktische Vorteile, die sich daraus ergeben. Es erhebt die Bibel und ihre Macht in ihrem Bewusstsein. Es zeigt, dass die Bibel ein mächtiges Buch für die Gegenwart ist, das ihnen sagt, was in der Welt vor sich geht. Damit wird die Bedeutung ihres eigenen Bibelstudiums noch größer. Und wenn sie dieses Buch lesen, wissen sie, welche Kraft in jedem einzelnen Wort steckt. Und es wird ihnen helfen, jedes einzelne Wort auf ihr Leben anzuwenden, auf ihre Probleme, auf die Lösungen in ihrem Leben. Und ich möchte mit einer weiteren Bibelstelle aus der gleichen Prophezeiung in Daniel 11 abschließen. Aber es handelt sich um dieselbe Prophezeiung. Sie lautet:
Und viele, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande.
Und die Verständigen werden leuchten wie des Himmels Glanz, und die viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Gott schätzt diese prophetische Botschaft sehr. Und für diejenigen, die sie verkünden und viele zur Gerechtigkeit bekehren, sagt Gott, dass sie für immer und ewig wie die Sterne leuchten werden. Und das ist eine überwältigende Belohnung, glänzen wie die Sterne. Wovon ist da die Rede? In anderen biblischen Prophezeiungen ist die Rede davon, dass der Mensch in die Familie Gottes hineingeboren wird, dass er zu einem göttlichen Wesen wird und ein Gesicht hat, das wie die Sterne leuchtet. Wie es hier heißt, bindet Gott die Botschaft des Evangeliums mit ein. Er bindet die Aufnahme der Menschheit in die Familie Gottes direkt in diesen Abschnitt der biblischen Prophezeiung ein. Letztendlich führt das alles zu diesem Ziel. Wenn wir uns mit der biblischen Prophezeiung beschäftigen, können wir uns auf das wahre Evangelium und die gute Nachricht konzentrieren, von der die Bibel spricht. Und das ist etwas anderes als die gute Nachricht und das, was in den Kirchen dieser Welt heute als Evangelium bezeichnet wird. Die Beschäftigung mit der biblischen Prophezeiung weist uns auf die sehr reale Hoffnung für die Welt und eine wunderbare Hoffnung für jeden Einzelnen hin. Nun, das ist alles, wofür wir Zeit haben. Vielen Dank, dass Sie heute bei der Trumpet World dabei waren. Ich hoffe, dass dieser Einblick Ihnen geholfen hat, dieses absolut kritische Weltereignis zu verstehen. Sie können das Buch »Der König des Südens«, das ich gerade erwähnt habe, auf unserer Website dieposaune.de bekommen. Sie können Ihr eigenes kostenloses Druckexemplar bestellen, indem Sie es einfach in den Warenkorb legen. Aber es wird keine Gebühr anfallen. Sie werden nicht aufgefordert, Ihre Kreditkarte einzugeben. Sie können das Produkt einfach in den Warenkorb legen, es bestellen und wir versenden es in die ganze Welt. Es fallen keine Versandkosten an, es ist alles kostenlos. Es gibt auch keine Folgekosten. Keine Sorge, wir werden nicht kommen. Wir werden nicht an Ihre Tür klopfen und Sie bitten, mit uns zum Gottesdienst zu kommen. Oder Sie anrufen und fragen, was Sie davon halten. Nichts dergleichen. Das Einzige ist, dass wir Ihnen, wenn Sie die Zeitschrift Posaune erhalten, in ein paar Monaten zurückschreiben oder Ihnen eine kleine Karte schicken werden, auf der steht, dass dies Ihre letzte Ausgabe sein wird. Es sei denn, Sie schicken diese Karte an uns zurück. Wir möchten sicherstellen, dass Sie die Zeitschrift immer noch lesen und dass sie Ihnen immer noch gefällt. Das ist die einzige Art der Rückmeldung, die Sie von uns erhalten. Wenn Sie also Fragen oder Kommentare haben oder Schwierigkeiten haben, dieses Material zu erhalten, können Sie uns eine E-Mail schicken, die wir Ihnen gerne auf unserer Website dieposaune.de zukommen lassen. Beobachten Sie Ihre Welt weiter.